Ja, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, wer von euch erinnert sich gerne an den Deutschunterricht? Niemand? Okay, also, ja, doch, ich auch übrigens. Und besonders toll fand ich jene Deutschstunden, in denen wir Theaterstücke lasen und einzelne Szenen auch nachspielten. Und dabei mochte ich vor allem so die ernsten und die etwas schweren Rollen. Ich weiß nicht, wenn ihr mal Theater gespielt habt oder vielleicht nur was Kleines szenisch dargestellt habt, dann wisst ihr, um eine Rolle wirklich ausfüllen zu können, muss man sich mit ihr befassen und man muss sich mit ihr wirklich identifizieren, damit einem das sozusagen abgenommen wird, was man da darstellen soll. Und als erste kurze Hinweise dienen bei so einem Theaterstück ja die Personenbeschreibungen, die oft am Anfang des Theaterstücks so gesammelt irgendwie auf der ersten Seite oder so stehen. Ja, da steht dann irgendwie, wer da alles vorkommt und wie die Typen heißen und so ein bisschen ein paar Informationen, wer das so ist und in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Damit ist klar, wer die Akteure sind. Und diese Vorabinformationen, die sind wichtig, damit wir die Geschichte von Anfang an auch richtig verstehen. Und einen ähnlichen Sinn haben die Weihnachtstexte im Neuen Testament. Die Weihnachtstexte im Neuen Testament, die fassen kurz und prägnant zusammen, wer Jesus ist. Eben der Protagonist dann der folgenden Evangeliumserzählung. Die Weihnachtstexte sind sozusagen erste Regieanweisungen, die uns zeigen, wie und von welchem Blickwinkel aus wir die Jesusgeschichte zu verstehen haben, die uns im Folgenden erzählt wird. Die Weihnachtstexte liefern sozusagen die wesentlichen Personenbeschreibungen vor dem Beginn der eigentlichen Geschichte. Und meistens ist dieser Geschichte dann noch eine Art Prolog vorgeschaltet, der die Verbindung zur Vorgeschichte, insbesondere zur Geschichte des Alten Testaments, schafft und dann auch auf die eigentliche Geschichte, auf die eigentliche Jesusgeschichte hinführt. Und dann irgendwann kommt die Geschichte wirklich ins Rollen. Der Vorhang hebt sich und die Hauptperson betritt die Bühne. Die Hauptperson, die Hauptrolle tritt in Erscheinung. Und genau das feiern wir an Epiphanias, vorgestern, 6. Januar, das Fest der Erscheinung des Herrn. Mit Epiphanias wird auf der Weltbühne sichtbar, wer der ist und wie der handelt, von dem bisher in den Weihnachtstexten im Grunde ja nur indirekt die Rede war. Jetzt mit Epiphanias tritt Jesus wirklich in Erscheinung. Und ich lese uns den Predigttext, der für heute vorgesehen ist, aus Johannes 1, Vers 29 bis 34. Am folgenden Tag sieht er, nämlich Johannes der Täufer, Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar wird, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dieser ist der Sohn Gottes. Damit wird am Anfang des Johannesevangeliums noch einmal sehr eindrücklich deutlich, wer die eine und einzige und wahre Hauptperson des Evangeliums ist, nämlich Jesus, der Sohn Gottes. Und damit ist auch klar, der Rest, der sonst noch vorkommt so an Personen, das ist alles Beiwerk. Umso interessanter ist, dass keine der Jesus-Erzählungen ohne Johannes den Täufer auskommt. Viele andere Figuren sind austauschbar. So fehlen bei Lukas etwa die drei Sternenkundigen aus dem Morgenland. Dafür gibt es bei Matthäus keine Hirten auf dem Feld. Und Markus wiederum, der verzichtet ganz auf die Weihnachtsgeschichte. Johannes fasst sie in einem urchristlichen Lobpreislied zusammen. Also ganz unterschiedlich. Aber alle vier Evangelisten erzählen von Johannes dem Täufer. Das ist auffällig und das führt natürlich mal zu der Frage, ja, wer ist eigentlich dieser Johannes der Täufer? Warum ist der offenbar doch so wichtig? Johannes der Täufer war der letzte Prophet Israels. In seinem Auftreten erreichte die Geschichte Israels ihren Gipfelpunkt, bevor Gott ganz neu an seinem Volk und an der Welt handelte und zur Erfüllung brachte, was er in der langen Vorgeschichte seit Abraham in Aussicht gestellt hatte. So fasst Jesus die Bedeutung Johannes des Täufers zusammen. Er sagt, die Zeit des Gesetzes und der Propheten ist mit Johannes zu Ende gegangen. Seitdem wird die Botschaft vom Reich Gottes verkündet und jeder versucht mit aller Gewalt hineinzukommen. Johannes, der letzte Prophet des Alten Testaments, ab da beginnt etwas Neues, die Botschaft vom Reich Gottes. So lesen wir es in Lukas 16, 16. Bleiben wir aber noch kurz bei diesem Johannes stehen. Als Prophet weiß der Täufer Kraft göttlicher Eingebung Dinge, die man mit menschlichen Augen nicht sehen kann. Wie alle anderen auch, sieht Johannes Jesus zu sich kommen. So lesen wir es hier. Aber im Unterschied zu allen anderen weiß er in diesem Augenblick, wer Jesus ist. Und er sagt es den anderen. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar wird, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dieser ist der Sohn Gottes. Das also war die einzige Aufgabe Johannes des Täufers. Er sollte Israel offenbaren und bekannt machen, wer Jesus von Nazareth in Wirklichkeit ist. Es war das Amt des Täufers, als geistbegabter Prophet Gottes sichtbar zu machen und zu sagen, was Sache ist. Und das ist der Grund, warum keines der Evangelien und keiner der Evangelisten auf Johannes verzichten kann. Ohne das Zeugnis des vorläufigen Vorläufers wüssten wir nicht, wer Jesus ist. Und wir müssen uns mal vergegenwärtigen. Zu dem Zeitpunkt war Jesus schon ungefähr 30 Jahre auf der Erde. Gott in Menschengestalt hatte 30 Jahre lang sozusagen inkognito unter uns Menschen gelebt. Und auch Johannes wusste bis dahin nicht, wer Jesus wirklich ist. Ich kannte ihn nicht. Aber jetzt, mit dem geistgewirkten Zeugnis des Täufers, tritt Jesus als der in Erscheinung, der er in Wahrheit ist. Nämlich der menschgewordene Gottessohn von Ewigkeit her. Denn, so sagt Johannes, er war eher als ich. Mit dieser merkwürdigen Formulierung, er war eher als ich, rührt Johannes der Täufer an das Geheimnis der Person Jesu. In unserer Menschenwelt ist es ja so, wir Menschen, wir kommen und wir gehen. Wir werden geboren und wir sterben. Und man spricht dann von Vorfahren und von Nachfahren. Und wer was ist, wer in welchem Verhältnis zu den anderen steht, darüber entscheidet einzig und allein so der fortlaufende Zeitstrahl der historischen Zeitrechnung von vorher und nachher. Kennen wir vielleicht noch, ja, diesen Strahl mit dem T dann für Zeit. Was davor ist, ist weiter links und was danach kommt, ist weiter rechts. Ja, so stellen wir uns das eben vor. Das ist historische Zeitrechnung. Und da ist es dann ganz klar, da kann man gucken, wer früher geboren wurde, ist logischerweise älter als der, der später geboren worden ist. Aber jetzt lernen wir hier, in der Jesusgeschichte ist das anders. Da trifft das alles nicht zu, da trifft unsere historische Betrachtungsweise nicht zu, weil die Jesusgeschichte Gottes Geschichte ist. Aus menschlicher Perspektive war Johannes der Täufer älter als Jesus. Aber anders als Johannes ist Jesus kein Mensch wie du und ich, mit einem Anfang und einem Ende in der Zeit. Die Geburt in Bethlehem und das Sterben am Kreuz von den Toren Jerusalems waren nicht Anfangs- und Endpunkt des Lebens Jesu, sondern es waren markante Ereignisse innerhalb seines zeitlosen, ewigen, göttlichen Lebens ohne Anfang und Ende. Sonst fängt das Lebensalter eines Menschgeborenen erst an zu zählen mit dem Eintritt seiner Geburt. Bei Christus ist das anders. Christus lebt vor jenem Tage, an dem seine Geburt für uns Menschen fassbares geschichtliches Ereignis wurde. Er war als Schöpfer und Erlöser tätig, längst bevor die Welt das innewahrt. Denn Christus ist älter als die Kenntnis, die wir Menschen von ihm haben. Von diesem ewigen Christus redet der vierte Evangelist, wenn er seinen Bericht über die Geburt Christi mit den geheimnisvollen Worten einleitet. Und wir haben am zweiten Weihnachtstag darüber nachgedacht. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Im Uranfang vor aller Zeit. Das heißt, die Geburt Christi, die wir an Weihnachten gefeiert haben, die greift in ihrer Bedeutung über die Erschaffung der Welt hinaus, und zwar rückwärts und vorwärts, auch über das hinaus, was man das Ende der Welt nennt. Christus ist eben nicht nur Anfang und Ende, sondern der Herr aller Anfänge und der Herr des Endes. Er ist der eine von Gott verordnete Anfänger und Vollender, ist gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und diese Ewigkeit des Christus stellt hier der Täufer fest, wenn er ruft und spricht: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und aufgrund dieses Zeugnisses bekennen wir mit der weltweiten Kirche aller Zeiten, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Und von diesem ewigen, Gott seinem Vater restlos gleichen Sohn sagt Johannes der Täufer hier Kraft göttlicher Eingebung: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und damit verweist Johannes hier schon auf das Kreuz. Er lehrt uns die Jesusgeschichte von Anfang an als den unaufhaltsamen Weg des ewigen Gottessohns an das Kreuz zu begreifen. Das Kreuz von Golgatha, das war kein Betriebsunfall der Geschichte. Jesu Erhöhung an das Kreuz war der Ziel und Höhepunkt seines Kommens. Am Kreuz vollendete Jesus seinen irdischen Weg. Und deswegen sagt er am Kreuz: Es ist vollbracht. Aber die Frage ist, was ist eigentlich seither vollbracht? Was ist seither vollendet? Was ist da ein für alle Mal geschehen? Und die Antwort steckt in diesem eigenartigen Wort von dem Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Ein Lamm sieht der Täufer jetzt, ein Schlachttier, eines, das vornehmlich zum Opfern herhalten muss. Und dabei muss der Finger des Täufers auf jenen Menschen zeigen, der Jesus heißt. Ein Sohn Marias ist und aus Nazareth stammt. Gestern ist er zum Täufer gekommen. Der Täufer weiß selber noch nicht, was er damit sagt, wenn er Jesus von Nazareth das Lamm nennt, welches der Welt Sünde trägt. Aber er sagt es.
Er bezeugt es im Gehorsam des Berufs, der ihm auferlegt ist. Und zweimal sagt er fast entschuldigend, ich habe ihn nicht gekannt. Als wollte er sagen, ich wusste gestern nicht, dass ich heute so etwas sagen würde, hätte es mir selber niemals träumen lassen. Aber nun bezeuge ich es, weil ich es bezeugen muss. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Was Johannes hier sagt, ohne im Grunde wissen zu können, was es wirklich bedeuten wird, das wird deutlich erst vom Kreuz her. Am Kreuz wird dann deutlich, hier starb nicht ein Mensch für Gott, sondern Gott für uns Menschen. Es starb hier kein von Gott ausgesuchtes Opferlamm, sondern das Lamm Gottes, das göttliche Passahlamm der endgültigen Befreiung und ewigen Erlösung. Das Kreuz, ihr Lieben, ist von A bis Z die eine ungebrochene Gottestat dir und mir zugut. In Jesus von Nazareth und als dieser Jesus von Nazareth wurde der ewige Gottessohn zum Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt und aufhebt. Und all das steckt in diesem einen Wort: tragen, aufheben, beseitigen. Wer eine Tasche trägt, ja, der hebt sie erstmal auf und bringt sie dann an einen anderen Ort, sodass sie nicht mehr dort ist, wo sie zuvor war. Und so trug Jesus als das Lamm Gottes deine und meine Sünde, ja, die Sünde der ganzen Welt. Er nahm sie in seine Hand. Er legte sie sich auf seine Schultern, trug sie auf seinem Rücken an das Kreuz und hob sie damit auf. Er beseitigte sie, ein für alle Mal. Es ist vollbracht. Und damit hat sich Gott in Christus als der erwiesen, der nicht bloß die geschaffene Welt in seinen Händen hält. Das kennen wir aus einem Kinderlied, ja, er hat die ganze Welt in seinen Händen und so weiter. Nein, er hat nicht einfach nur die geschaffene Welt in seinen Händen, er hält die sündige Welt in seinen Händen. Die Welt in ihrer lebensfeindlichen Unordnung, die Welt in ihrer tödlichen Feindseligkeit, die Welt in ihrem verabscheuungswürdigen Machtmissbrauch, die Welt in ihren undurchschaubaren Hintergründen und grausigen Abgründen, die Welt in ihrer unwiderruflichen Endlichkeit und in ihrer jämmerlichen Vergänglichkeit. Das alles trägt Jesus Christus, der Sohn Gottes, das Lamm Gottes. Er trägt dich und mich und alles, was uns von Gott und auch voneinander trennt. Und er hört niemals auf, uns zu tragen, weder unsere Sündenlast noch irgendeine andere Last. Jochen Klepper dichtet, ja, ich will euch tragen bis zum Alter hin, und ihr sollt einst sagen, dass ich gnädig bin. Lasst nun euer Fragen, Hilfe ist genug. Ja, ich will euch tragen, wie ich immer trug. Und diese Erfahrung hat die christliche Gemeinde von Anfang an gemacht und immer wieder bezeugt. Von seiner Fülle, von der Fülle des Lammes Gottes, haben wir alle genommen, empfangen, Gnade um Gnade, nichts als Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit aber ist durch Jesus Christus geworden. Ja, geworden, Wirklichkeit geworden ist diese Gnade in und durch Christus. Und damit stehen wir schließlich vor der Frage, wie denn das Lamm Gottes deine und meine Sünde trägt. Wie denn wir alle genommen haben Gnade um Gnade. Wie wurde und wie wird uns die unerschöpfliche Gnade Gottes zuteil? Die Antwort steckt in dem, was der Täufer zu guter Letzt über Jesus noch zu sagen hat. Dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. allen Darstellungen der Taufe Jesu ist bei aller Unterschiedlichkeit im Detail eines gemeinsam. Jesus wird als der erwiesen, der den Geist Gottes in sich trägt. Und darin liegt die Besonderheit der Taufe Jesu. Der Kirchenvater Kyrill von Jerusalem sagt, als Jesus getauft wurde, hat er die Taufe geheiligt. Er wurde nicht getauft, um Vergebung der Sünden zu erlangen, denn er war ohne Sünde. Vielmehr wurde der Sündenlose getauft, um Gottes Gnade und Würde den Getauften zu vermitteln. Das heißt also, Christus macht uns zugut vom Geist seines Vaters Gebrauch. Er gibt den Geist, der ihm eignet, an uns weiter, auf dass wir neu werden und leben. Und darum gilt dann eben, was passenderweise im Wochenspruch für diese Woche steht. Die der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Und das ist keine Anweisung, was oder wie wir sein sollen, sondern es ist eine Beschreibung dessen, was wir in und durch Christus sind. Jesus sagt es, der Geist ist's, der da lebendig macht. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Als du getauft wurdest, da hat Christus dich mit seinem Geist angerührt und dich so zu einem Kind Gottes gemacht. Die Johannestaufe, die war ein stummes Zeichen ohne jede Wirkung. Sie war ja nicht mehr als eine Absichtserklärung der Taufwilligen, ein Bekenntnis, ja, wir sind schuldig vor Gott. Gebracht hat diese Taufe gar nichts. Die auf den Namen des dreieinen Gottes vollzogene Taufe aber, ebenso wie das Abendmahl, ist ein sprechendes Zeichen von Gott her. Das tut, was es sagt. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Du gehörst auf ewig zu mir. Ich bin das Lamm, das dich samt deiner Sünde trägt und hält und in Ewigkeit bewahrt. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen, denn ich und der Vater sind eins. Und genau daran erinnert uns Epiphanias als Gedenktag der Taufe Jesu und als Fest der Erleuchtung, wie es auch genannt wird. Und so bewahre der Friede Gottes, der unsere Vernunft erleuchtet, eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn, unserem Heiland, unserem Erlöser. Amen.